Wie das Leben sich wirklich vollzieht, ist sein Geheimnis. Man kennt nur die Erinnerung und die schafft sich ihre eigene Geschichte. Das ist ein Zitat aus dem neuen Buch von Ulla Hahn mit dem Titel Wir werden erwartet. Ulla Hahn bringt mit diesem Buch ihre Geschichte über Hilla Palm zu Ende. Das verborgene Wort, so hieß der erste Teil, dann folgte der Roman Aufbruch, danach Spiel der Zeit und jetzt Wir werden erwartet. Hilla Palm, die Romanheldin, deren Geschichte Ulla Hahn erzählt, hat viel gemeinsam mit der Biografie der Autorin Ulla Hahn. Ulla Hahn ist bei uns im Studio. Guten Tag, Frau Hahn.
Tag, Herr Schröer.
Das Leben ist ein Geheimnis, die Erinnerung schafft sich ihre eigene Geschichte. Wie steht denn die Erinnerung zum Leben? Wie war das, als Sie sich für dieses enorme Buchprojekt zurückerinnert haben?
Ich habe zunächst einmal einfach angefangen zu schreiben. Das ist überhaupt der Weg gewesen, wie ich zum Schreiben gekommen bin. Einfach beginnen, sich nicht vorher Gedanken machen, was will ich jetzt wie schreiben. Ich fürchte, dann geht es einem wie dem Tausendfüßler, der nicht weiß, mit welchem Bein er zuerst anfangen soll. Der kommt nie von der Stelle. Also ich hatte mal irgendwann eine Anfrage von einer Zeitschrift, schreiben Sie uns eine Weihnachtsgeschichte. Das war Mitte, Anfang der 90er Jahre. Und da habe ich die Geschichte vom Alpenveilchen geschrieben, die auch im verborgenen Wort steht. Das ist folgende Geschichte. Das Mädchen, meine Hilla Palm, die muss zum Bürgermeister gehen, um sich dafür das Schulgeld zu bedanken, das die Gemeinde ihr bezahlt, damit sie auf die Realschule gehen kann. So, und da sollte sie mit einem Alpenfeilchen-Töpfchen hingehen und das dem Bürgermeister überreichen. Nun kommt sie dahin mit diesem von ihr wunderbar gepflegten Blumengebinde und sieht, dass das Haus des Bürgermeisters voller wunderbarer, viel schönerer und größerer Pflanzen ist. Und da ist sie so sauer, da knallt sie dieses Ding dem Bürgermeister auf die Schuhe.
Und damit hat alles angefangen?
Mit dieser Geschichte hat alles angefangen, ja. Das bringt ja auch so einiges in Nutze zusammen, nicht? Die Aufsässigkeit, mit der das Mädchen sich da rauskämpfen musste aus ihrem Milieu, die Dürftigkeit dieses Milieus und auch die Liebe zum Schönen. Also zu diesen schönen Pflanzen und diesem Alpenveilchen.
Nun ist Ihr dritter Hilla Palm-Roman da und der beginnt ja eigentlich mit dem Himmel auf Erden, dem Paradies. Hilla Palm erlebt das in den Armen ihres geliebten Hugo. Das ist aber ein Paradies, aus dem Hilla Palm schon sehr bald auf brutale Art vertrieben wird. Hugo stirbt und Hilla beginnt Gott und seine Welt zu hassen. Mhm. Nur weil sie so hasst, kann sie weiterleben?
Ja, das ist mir erst später klar geworden. Das Hass ist ja auch etwas Lebendiges. Hass ist ja verkehrte Liebe. Ich formuliere das, glaube ich, auch an einer Stelle. Mit der Kraft, die du mir gegeben hast, Hugo zu lieben, werde ich dich jetzt hassen. Ja, das war brutal, aber es war gleichzeitig auch vital.
Ein Zitat aus Ihrem Roman, da denkt Hilla, Hugo war unschuldig. Schuldig war der da oben allein. Also da auch nochmal die Theodizee-Frage, die da reinspielt. Doch kleinkriegen würde der mich nicht. Heimzahlen würde ich es ihm. Heimzahlen, Tag für Tag. Ja, das ist jetzt auch eine Mordsenergie, die da aus Hilla spricht. Ja. Diese Frau ist ein Kraftwerk, oder?
Muss sie sein, denn sonst hätte sie das alles nicht geschafft, was sie geschafft hat. Das ist mir auch noch mal so klar geworden. Es gab ja sehr wenig Ermutigung. Von den Eltern gab es die nicht. Die konnten mit diesem sonderbaren Wesen da sehr wenig anfangen. Und anfangs war es ja sogar so, dass sie gesagt haben, was soll das Ganze studieren, auf eine höhere Schule gehen, alles Blödsinn. Und als dann Hugo wegbrach, der ihr auch zum ersten Mal klar gemacht hat, dass ihre Herkunft auch etwas ist, was man nicht verleugnet oder einfach abstreifen muss, das war natürlich ein ungeheurer Einbruch. Da war ja nichts mehr.
Sie fällt in ein Loch.
In ein riesiges Loch.
Sie muss dem Leben oder ihrem Leben einen neuen Sinn geben.
Ja,
das
richtig.
Ist der Motor auch dieses Romans.
Ja, das
Romans,
ist der Motor.
Nach einem neuen Sinn zu suchen. Wer jetzt die drei Vorgängerromane über Hilla Palm kennt, der freut sich in dem dritten Roman, die ganze große Hilla Palm-Familie natürlich auch wiederzutreffen. Also die Eltern von Hilla, ihren Bruder und Pfarrer Kreuzkamp. Dieser Pfarrer Kreuzkamp, der ist für Hilla ein absoluter Glücksfall, denn der Pfarrer schafft es, Hilla in ihrer Lebensnot tatsächlich zu erreichen.
Ja.
Also über diese Mauer des Hasses hinweg sie zu erreichen. Einen besseren, heute würde man sagen, katholischen Traumatherapeuten kann es eigentlich nicht geben, oder?
Ja, ist richtig. Ist wirklich richtig. Er packt sie da, wo sie eigentlich den größten Widerstand leisten müsste, nämlich mit einem Besuch bei der Sterbestelle von Hugo und stellt da ausgerechnet ein Kreuz auf. Ja, da bricht die Hilla also zusammen und das ist eigentlich der Punkt, wo die Umkehr beginnt für sie, wo sie wieder aus diesem Hass herausfindet.
Ein Schlüsselmoment. Also sie weint es, die ganze Emotion kommt noch einmal.
Ja.
Aber der Pfarrer Kreuzkamp, der stellt zwar das Kreuz dort auf, aber der ist sehr sensibel, auch zum Anfang. Also der beantwortet ihre Fragen auch gar nicht, weil er sagt, ich weiß es selbst,
weiß
ich kann es nicht sagen.
Nein. Ja, nein, der ist überhaupt ein Glücksfall in meinem Leben ohnehin gewesen. Also das ist jetzt auch wieder sehr autobiografisch. Dieser Pfarrer Kreuzkamp, eigentlich Pfarrer Reinartz in Monheim am Rhein, der sich wirklich sehr gekümmert hat auf eine unauffällige und unaufdringliche vor allen Dingen Weise. Ja, der so völlig ohne missionarischen Impetus. Ein richtig guter Mensch.
Setzen Sie dem Pfarrer in dem Buch aber ein wunderbares Denkmal, denn kommt in dem Buch zum Vorschein, was für ein wunderbarer Mensch
er war. Hat er verdient. Mir sind in meinem Leben in der Tat immer wieder Menschen begegnet, die ich gerne säkularisierte Schutzengel nenne, die einem die Hand geben. Und ich bin auch sehr dankbar, dass ich dann auch die Fähigkeit habe, die Hand zu ergreifen. Denn das ist ja auch noch wichtig, dass man die Menschen auch erkennt als Menschen, die einem wirklich Gutes tun wollen.
Die einem Gutes tun wollen, die Hand ergreifen, die einem im Augenblick auch weiterhelfen. Mhm. Aus der Rückblende fällt das dann allerdings sehr unterschiedlich aus, denn dann trifft Hilga Mager.
Ja.
Die ihr ja auch weiterhilft, nicht?
Ja, durchaus. Durchaus. Das sage ich auch an einer Stelle, sogar Marga. In dem Moment war Marga wichtig. Wie sie sich dann entpuppt hat im Laufe des Romans, das war schon eine üble Sache.
Also Marga drückt ihr das kommunistische Manifest in die Hand, damit geht es los. Damit bekommt der Roman einen Schwung in eine ganz andere Richtung. Im Grunde wird ja erzählt, wie Hilla Palm den Weg in die Freiheit findet. Das heißt, die Freiheit, sie selbst zu sein.
Mhm.
Und dieser Weg führt über Umwege, über Hamburg, über die Unfreiheit einer kommunistischen Partei. Hilla Palm wird über Marga Genossin. Hier fühlt sie sich geborgen. Ist es das, was sie so anzieht da?
Ja, ich brauchte auch wieder irgendwo ein Umfeld, wo der Sinn, den ich suchte, verkörpert wird. Dieses Wort verkörpern, dass eine Person, eine Ideologie, einen Glauben, ein Abstraktum verkörpert, das ist ungeheuer wichtig. Also ich könnte nie, weil man mir etwas nur erzählt hat, weil ich von etwas wüsste, darin einen Sinn finden. Ich brauche die Verkörperung.
Also das ganz Haptische so ein bisschen, da ist eine Person, da ist die Marga, da sind andere, die
da sind da andere, da ist natürlich nicht nur Marga, da sind ja auch die alten Genossen gewesen. Und die vor allem waren es ja, die mich dann lange auch in dieser Partei gehalten haben. Also die Genossinnen und Genossen, die gegen Hitler, die gegen den Faschismus, Nationalsozialismus ihr Leben riskiert haben, das ist ja nicht nichts. Und die auch noch die Spuren dieses Kampfes wirklich am Körper wieder das Wort verkörpern, getragen haben. Vor denen habe ich auch heute noch Respekt.
Hilla Palm kommt dann nach Hamburg. In vielen jetzt auch sehr positiven Romankritiken habe ich gelesen, Hilla Palm habe die geschlossene Welt der Kommunisten nur deshalb so sehr inhalieren können, weil sie aus der geschlossenen Welt der katholischen Kirche diese Struktur, die Geborgenheit vermittelt, kennt und ihr das so vertraut ist, in so einem engen, geschlossenen Kosmos sich aufzuhalten. Stimmt das?
Also da ist bestimmt was Wahres dran. Der Katholizismus, wie ich ihn auf dem Dorf erfahren habe, war ein Korsett. Ein Korsett engt ein, gibt aber gleichzeitig auch Halt. Für mich war der Katholizismus über der Funktion, dass er mir Halt gegeben hat, aber auch noch etwas anderes, nämlich ich habe in der Kirche zum ersten Mal so etwas erfahren wie Luxus. Es gab Kerzen, es gab Weihrauch, es gab Blumen, Fahnen, es gab Musik. Ja, das alles war ja zu Hause überhaupt nicht da. Ja, es gibt parallele Strukturen zwischen Kirchenglauben und diesem Parteiglauben.
Hilla Palm geht dann in die DKP. Wie ist das? Die DKP ist aber eigentlich von ihrem Ansatz gottlos atheistisch strukturiert. Hilla Palm fühlt sich eher Helder Camara, also den großen
Ernesto Kardinal,
Sozialethikern verbunden. Richtig. Wie geht sie denn damit um, dass in der DKP doch eigentlich Atheismus Voraussetzung der Ideologie ist?
Naja, es war ja von vornherein so, dass diese Hingabe an die Partei doch von einer gewissen Distanz auch von vornherein geprägt war. Das nahm man dann in Kauf. Es hat einen ja keiner kontrolliert, ob man irgendwann mal in den Mariendom ging oder nicht. Es hat auch keine Rolle gespielt. So. Wahrscheinlich wäre das in Köln sehr viel schwieriger gewesen, wo die katholische Kirche eine ganz andere Gegenwärtigkeit hat als in diesem protestantischen Hamburg. Da spielte ja Religion eigentlich überhaupt keine Rolle, jedenfalls nicht im öffentlichen Leben.
Dann wird Hilla aber immer nachdenklicher. Also sie lernt den realen Kommunismus auch kennen auf einer Reise in die DDR mit den DKP-Genossen. Und da sind schon erhebliche Brüche zu erkennen. Also da ahnt man schon, dass sie da nicht lange dabei bleiben wird.
Nein, in dem Augenblick, wo wirklich die Illusion auf die Realität traf, da wurden die Zweifel immer größer und letzten Endes auch zu einer Gewissheit, ich habe hier nichts verloren. Es hat aber dann noch einmal gedauert, bis sie wirklich den Schritt getan hat. Denn, ich sagte ja schon, da waren die alten Genossen, die immer wieder gesagt haben, Kinder, mit euch machen wir es doch jetzt besser als früher. Und dann gibt es eben dieses Wort trotzdem. Nicht wahr? Das kennt man ja auch in der katholischen Kirche. Da hat man ja auch sehr viel Kritik und trotzdem bleibt man dabei. Und hinter diesem trotzdem kann man alles verschwinden lassen, was einem weil nicht gelingt. Das ist mir sehr klar geworden, als ich dieses Buch geschrieben habe.
Also dieses trotzdem kann ein sehr seltsames Zauberwort werden.
Ein sehr seltsames Zauberwort kann das werden. Im Positiven, aber wirklich auch im Negativen. Und hier war es im Negativen. Eine Weile. Dann war es mir aber sehr klar.
Jetzt steht zu Beginn des Romans der Tod von Hugo. Hilla geht nach Hamburg, kehrt aber immer wieder in ihren Geburtsort an den Rhein zurück. Das sind dann wunderbare Szenen, wo sie auch mit der Verwandtschaft den Kommunismus mal ebenso durchdiskutiert.
Ja.
Und die bodenständige Verwandtschaft, die hat immer eine passende, sehr praktische Antwort noch parat.
Ja.
Das ist köstlich zu lesen. Dann eine ganz wichtige Stelle im Roman mittendrin ist der Tod des Vaters. Also Hillas Vater stirbt. Kurz vor seinem Tod kommt es zu einer unglaublich eindrücklichen, zarten Begegnung zwischen den beiden. Da am Taubenschlag sagt der Vater, Hilla möge ihre Tochter Ulla, Ursula nennen. Das heißt die kleine Bärin. Ulla Hahn, da gebiert ihr Romankind eine Ulla Palm. Das ist ein wunderbares Spiel mit Figuren, das sie sich da ausgedacht haben. Und eine Huldigung an den Vater natürlich.
Oh ja, also wenn Sie so wollen, ist das Buch auch eine Liebesgeschichte mit dem Vater. Und diese Verführbarkeit zum Kommunismus hat natürlich auch ganz viel mit meinem Vater zu tun. Weil ich in der Tat den Glauben hatte, in der DDR, also in einem sozialistischen Land, wo der Ungelernte, wo der einfache Arbeiter etwas zählt, da wäre es meinem Vater besser gegangen. Und vielleicht ist das sogar richtig. Aber was wäre dann in einer DDR aus meinem Vater geworden? Vielleicht hätte er wirklich irgendeine Schulbildung tatsächlich genossen und er hätte irgendeinen anderen Beruf ergriffen. Aber alles mit Hilfe dieser Partei? Nein. Also auch diese Illusion ist dann sehr, sehr schnell nach diesem Besuch in der DDR war es weg. Und ich schreibe ja auch an einer Stelle im Roman, wie froh war ich, das alles dem Vater nicht mehr erklären zu müssen, weil, wie Sie sagen, er ja dann tot war.
Der Vater auch ein großer Träumer. Er träumt sich gern in ferne Lande hinein.
Das war wirklich in der Tat so. Der Sven Hedin war der Autor meines Vaters.
Das sind ganz, ganz wunderbare Szenen in dem Roman. Hugo ist gestorben, Hillas große Liebe. Der Vater ist in dem Roman gestorben, auch der Großvater. Aber das ist das Tolle auch an dem Buch. Die sind nicht tot. Sie leben in ihrem Buch durch die Worte weiter. Und Hilla wird erwartet von den Lebenden und den Toten. Wir werden erwartet. Das ist erlösend, oder?
Ja, soll es auch sein. Ja, und es soll auch bitteschön sich jeder unter diesem Wir werden erwartet das vorstellen, was er möchte. Der Roman ist ja nochmal unterteilt in Der Tod, der Kampf, das Fest. Das Fest sind nur wenige Seiten, sie sind eigentlich komponiert wie ein Gedicht. Und dieses Gedicht soll dann jeder so weiterschreiben, wie er und sie das jetzt gerne hätte. Von wem möchte man gerne irgendwann irgendwie erwartet werden?
Ein wunderbarer, erlösender Gedanke, dass wir erwartet werden. Von Kindheit an zu Hause werden wir erwartet.
Ja.
Und nachher bekommt dieses Zuhause eine immer größere Dimension.
Ja, ich meine, wir werden überhaupt immer erwartet. Wenn ich jetzt hier aus dem Studio gehe, kann ich irgendwo von irgendwem draußen erwartet werden. Es geschieht etwas. Und dieses Bereitsein, dass eigentlich in jeder Sekunde etwas passieren kann, was einen erwartet hat, ist ein schöner Gedanke, finde ich.
Und Ulla Hahn, hier in Köln im Rheinland werden Sie immer vom Rhein erwartet. Ihr Roman beginnt mit dem Rhein. Sie schreiben, der Rhein, der Ort der Freiheit. Ja, er war wie ein Buch, dieser vertraute Weg an den Rhein. Ist das der Kraftort von Hilla Palm, der Weg an den Rhein, der wie ein Buch ist?
Ja, das war wirklich der Kraftort. Also ohne meine Bücher und ohne den Rhein würde ich jetzt wahrscheinlich nicht hier sitzen. Dem Rhein konnte man alles anvertrauen. Der Rhein schwemmte das weg. Als Kinder haben wir ja mit dem Großvater da unsere Schiffchen gebaut und nach Rotterdam geschickt ans Meer. Das war die große Sehnsucht meines Großvaters. Einmal nach Rotterdam, nicht? Hat er auch nie geschafft. Aber vielleicht da oben ist er längst schon mal nach Rotterdam gegangen. Ja, das stimmt. Also überhaupt an Flüssen zu wohnen. Flüsse sind mein Gewässer.
In Hamburg, Sie leben in Hamburg, haben Sie die Elbe, die Alster? Ist aber nicht der Rhein, oder?
Nein. Wissen Sie, Flüsse sprechen ja und Ströme sprechen ja auch eine andere Sprache, nicht wahr? Also der Rhein, der spricht in meinen Ohren immer Kölsch, ne? Alster und Elbe, die sprechen doch dann eher schon mal so ein bisschen gehobener, nicht wahr?
Ein großes Thema Ihrer Romane ist immer Poetologie, Umgang mit Wort und Sprache, die Bedeutung der Worte, gleich der erste Roman, da ist es ganz zentral. Auch in diesem Buch finden sich viele Gedanken zur Bedeutung der Worte und der Sprache. Worte, die Menschen ins Leben zurückholen können, immer wieder. Mhm. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Sie zitieren am Ende auch das Johannesevangelium. Dann fragen Sie aber, sind Wörter nicht sogar mächtiger als unser Der da oben? Mhm. Sind sie das? Denn eine Welt ohne Gott mochte es geben, eine Welt ohne Worte nicht.
Ja, die Sprache von Gott dem Menschen gegeben, ist eigentlich das Göttlichste, was er ihnen gegeben hat. Die Sprache macht uns mehr zu Gottes Kindern als alles andere. Und schreibt er ja, hatte Gott sich da nicht seine eigene Konkurrenz geschaffen, nicht? Indem er uns die Sprache gegeben hat. Denn was können wir mit der Sprache alles machen? Wenn wir nicht sprechen könnten, gäbe es vielleicht Gott, aber wir wüssten es nicht.
Wir können mit Gott streiten, wir können ihm Fragen stellen, wir können ihn verneinen.
Ja.
Wir können alles damit machen, das ist fantastisch.
Oder? Aber nur mit der Sprache, sonst wäre er vielleicht gar nicht da.
Ihr Roman,
aber dann wäre die Sprache auch nicht da. Also da kommen wir.
Da könnten wir jetzt noch 2 Stunden drüber philosophieren. Ja. Am besten lässt sich das bei ein paar Glas Kölsch machen.
Richtig.
Ihre Bücher, auch dieser Roman, ist, Sie haben das über die Kapitelanordnung gerade schon angedeutet, der ist ganz und gar durchkomponiert. Am Ende schließt sich auch wieder dieser Bogen oder wie Sie schreiben, die Spirale nach oben, die das Leben ist. Da sind wieder die Kopfweiden am Rhein und das Kind, das mit dem Weidenkörbchen dem Großvater folgt. Das ist auch eine tröstliche Liebeserklärung an das Leben, oder?
Oh ja, das ist richtig. Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
Und das Bild der Spirale ist ja nicht etwas, was sich wiederholt. Also wir gehen nicht im Kreis, sondern wir schrauben uns nach oben.
Ja, das wäre überhaupt kein Trost, wenn sich ein Kreis schließt. Nein, ich möchte doch nicht wieder da ankommen, wo ich aufgebrochen bin. Ich möchte doch weiterkommen. Und zwar so, wie Sie es vorhin auch gesagt haben, auch auf Umwegen. Auch Umwegen sind etwas, was aus der Rückschau dann wieder einen Sinn haben kann. Wenn ich es schaffe, ihm einen Sinn zu verleihen. Und das ist, glaube ich, auch der Sinn von Leben. Nicht? Ich habe es mal so auf den Punkt gebracht, aus dem Ballast der Vergangenheit Proviant zu machen. Das ist, glaube ich, das, wozu wir aufgefordert sind.
Also war die Begegnung mit dem Kommunisten und die Mitgliedschaft in der DKP war auch kein sinnloser Quatsch,
Nein.
Sondern hatte eine Notwendigkeit.
Hinterher habe ich mich oft gefragt, meine Güte, warum hast du denn so lange dazu gebraucht, um das zu kapieren? Ja, aber ich habe halt so lange gebraucht. Oder das nicht zu kapieren, sondern um die Schlüsse daraus zu ziehen. Nicht? Begriffen habe ich es schon sehr viel früher, aber um dann wirklich zu dem Handeln zu kommen, in diesem Falle zu dem Austritt zu kommen, das hat gedauert. Ja, das ist aber dann so, das muss man akzeptieren.
Vielen Dank, Ulla Hahn. Stürzen Sie sich in den neuen Roman von Ulla Hahn. Ein Lesevergnügen, ein Lebensabenteuer, eine Liebesgeschichte, die Ulla Hahn mit der Geschichte von Hilla Palm erzählt. Da steckt auch viel Zeitgeist drin, viel Studentengeschichte, viel kölsch-katholischer Geist und ganz besonders viel Poesie. Wir werden erwartet, so heißt der Roman. Das Buch hat 630 Seiten, kostet 28 Euro. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.